SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Theresa Hübner. Herzlich willkommen. Am Ende einer politisch turbulenten Woche. Eine Krise jagte ja die nächste, aber wir hier im Lesenswert-Magazin haben natürlich Krise hin, Krise her, wieder aus der Masse der Neuerscheinungen die besonderen Bücher herausgepickt. Ob die dann auch ein Bestseller werden, das wissen wir natürlich nicht. Eine neue künstliche Intelligenz weiß das aber schon. Eine KI kann den Verlagen bald treffgenau voraussagen, ob ein Buch ein Bestseller wird oder nicht. Klingt spannend, aber auch ein bisschen gruselig. Gleich reden wir darüber. Die Musik, die kommt vom Album Cunningham Bird, das schon jetzt zu meinen Liebsten in diesem Jahr zählt und eine ganz interessante Geschichte hat, denn das Original stammt aus den 70ern vom Duo Lindsey Buckingham und Stevie Nicks. Damals war es ein Flop, wollte keiner hören. Buckingham und Nicks schlossen sich daraufhin lieber Fleetwood Mac an. Aber jetzt, Jahrzehnte später, haben Andrew Bird und Madison Cunningham ihre Version der Songs von damals aufgenommen und eine richtig schöne, nostalgische Hommage produziert. Heute unsere Begleitung durch die Sendung. Schön, dass Sie dabei sind. She was there. Crying in the Night vom Album Cunningham Bird im Lesenswert-Magazin auf SWR Kultur. Und jetzt geht's um Neuigkeiten aus der Abteilung Schöne neue KI-Welt. Ein Programm soll bald zielgenau vorhersagen können, ob ein Buch sich richtig gut verkaufen lässt oder nicht. Bestseller oder Ladenhüter, hopp oder top. Demand Sense heißt die künstliche Intelligenz, die Ende des Jahres die Verlagswelt umkrempeln könnte. Wie das Ganze funktioniert und was das für die Buchwelt bedeutet, darüber konnte ich vor der Sendung mit Thomas Montasser sprechen, Literaturagent in München. Er ist also beruflich das Bindeglied zwischen Autorinnen und Autoren und Verlagen. Und ich wollte erstmal von ihm wissen, Demand Sense, was ist das jetzt genau für ein Wundermittel?
Also Media Control, die dieses Programm entwickelt haben, verspricht den Verlagen, mit unserem Programm könnt ihr bis zu 85% sicher sein, dass die Vorhersage stimmt, ob ein Buch, das ihr auf den Markt bringen wollt, ein Bestseller wird oder nicht. Ich habe mir mal vor diesem Hintergrund die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste angeschaut und festgestellt, die Mount Sands braucht kein Mensch. Wenn Sie sich die Top 10 anschauen, dann stellen Sie fest, jeder halbwegs erfahrene Leser oder Verlagsmensch weiß, der nächste Sebastian Fitzek, der nächste Volker Kutscher, der nächste Frank Schätzing wird ein Bestseller. Das ist einfach ein Naturgesetz des Verlagswesens. Die einzigen beiden Titel, die in diesen Top 10 stehen, bei denen nicht jeder sofort gesagt hätte, okay, Martina Hefter, klar, hey, guten Morgen, wie geht es dir, wird garantiert Bestseller. Hätten Sie nicht gesagt, hätte ich nicht gesagt, hätte wahrscheinlich niemand gesagt.
Aber dann kam der Buchpreis.
Dann kam der Buchpreis, richtig. Der Witz ist, dieses Buch, so wie auch Caroline Peters, ein anderes Leben, ebenfalls ein literarisches Werk, diese beiden Werke sind die in den Top Ten, die Mount Sands auch nicht vorhergesagt hätte als Bestseller.
Jetzt sind wir schon mitten in der Kritik, Herr Montasser, aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, auf welcher Grundlage trifft dieses Programm denn dann seine Vorhersagen?
Also die größte und wichtigste ist die, die Sie beispielsweise auch von anderen Programmen kennen. Wenn Sie ein Kunde von Spotify sind, dann schaufelt Ihnen dieses Programm immer wieder Songs auf Ihre Playlist, die Sie vielleicht nicht kennen, die Ihnen aber möglicherweise gefallen, weil Sie ähnliche Vorlieben schon hatten. Das heißt, das Programm erforscht, was wollte die Hörerin oder umgekehrt im Buchmarkt, was haben die Leserinnen und Leser bisher gemocht? Das werden sie auch in Zukunft mögen. Da sprechen wir zunächst mal von Trends, also im Moment beispielsweise Romance oder New Adult. Die Mount Sands wird alles, was im Bereich Romance und New Adult spielt, im Moment nach oben ranken. Dann kommt natürlich ganz entscheidend dazu, hat der Autor vorher schon erfolgreich veröffentlicht? Gab es schon Bestseller? Was die Maschine nicht kann, ist A, vorhersagen, wann ein Trend stirbt, denn jeder Trend geht irgendwann zu Ende. Und B, der Algorithmus kann nur auslesen, was bereits vorher war. Er kann nicht vorwegnehmen, was in Zukunft passiert. Das heißt, die Mount Sands hätte eben auch nicht vorhergesehen, die beiden Bestseller, die jetzt in der Liste sind und die nicht vorhersehbar sind, weil sie eben auf keinem Trend und auf keinem Vorgänger-Bestseller basieren, sondern Werke eigener Art sind, die vielleicht auch die Literaturgeschichte wieder ein kleines Stückchen weiterbringen.
Heißt das, die Mount Sands wäre im schlimmsten Fall das Ende von, in Anführungszeichen, schwierigen oder eben nicht so massenkompatiblen Büchern?
Wenn Sie heute einen Van Gogh in Ihr Wohnzimmer hängen, dann wird jeder sagen, es ist vielleicht ein bisschen sehr Massengeschmack, ja, die Sonnenblumen von Van Gogh aufzuhängen. Aber zu seiner Zeit war das eben nicht Massengeschmack, sondern es war revolutionär. Wenn die Mount Sands die Geschichte der bildenden Kunst auslesen würde, dann hätte es keinen Impressionismus gegeben. Es hätte keinen Expressionismus, keine Moderne, keine Postmoderne gegeben. Sie müssen gar kein glühender Verfechter der Postmoderne sein, um trotzdem froh zu sein, dass es mehr gibt als nur die naturalistische Malerei aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Wenn der Algorithmus da begonnen hätte, die Vorlieben des Publikums auszulesen, da wäre vielleicht das Ende der Geschichte der bildenden Kunst passiert. Da hätte stattgefunden, dass nichts Neues mehr auf den Markt kommt, weil jeder gesagt hätte, jeder Galerist beispielsweise gesagt hätte, ich nehme keine Impressionisten zu mir. Die Leute mögen das nicht, die wollen naturalistische Malerei. Die Gefahr ist, dass wir uns plötzlich in einer Gemeinschaftsbrühe wiederfinden, die nur den kleinsten gemeinsamen Nenner abbildet, die nichts weiter ist als das, was allem und jedem gefällt. Es ist eine McDonaldisierung der Literatur, wenn Sie so wollen. Alles, was neu ist, findet nicht mehr statt. Der Cheeseburger existiert jetzt seit Jahrzehnten in der gleichen Art und Weise. Da wird nichts Neues gemacht, der muss immer genau so sein. Aber vielleicht wollen Sie ja doch mal was Neues essen.
Herr Montasser, bei aller Kritik, die Sie jetzt an die Mount Sands schon geäußert haben, die ich gut nachvollziehen kann, aber glauben Sie nicht auch, dass künstliche Intelligenz, die Mount Sands, dass es was Gutes für die Literatur bewirken könnte?
Ganz sicher kann KI auch Gutes für die Literatur bewirken. Ich bin ja selbst nicht nur Agent, ich bin auch Autor. Und wenn ich heute einen Text schreibe, einen Absatz schreibe, eine Seite, ein Kapitel schreibe, dann überlege ich mir am Ende regelmäßig, hätte das auch eine KI schreiben können? Und wenn ich zu dem Ergebnis komme, ja, möglicherweise schon, dann muss ich diesen Text löschen, denn dann genügt er meinen eigenen Ansprüchen nicht. Und ich denke, das ist etwas, was die KI für uns auch tun kann. Sie hält uns den Spiegel vor, wie gut sind wir wirklich, ja? Wo sind wir besser? Und ja, wir müssen besser sein als künstliche Intelligenz, denn Der Mensch muss unschlagbar bleiben, sonst hat er keine Chance.
Thomas Montasser, vielen Dank für das Gespräch über Demand Sense, die künstliche Intelligenz, die in Zukunft Bestseller-Voraussagen wird. Danke, ja, Herr Montasser.
Ich danke Ihnen.
You may not be strong as me. And I may not care to teach you. It may be hard to keep up with me, but I'll always be able to reach you. And if you go forward, I'll meet you there. And if you climb up through the cold, freezing air, look down below you, search out above.
Zwei,8 Millionen Bücher hat Joachim Meyerhoff laut seinem Verlag bisher von seiner autobiografischen Romanreihe verkauft. Und ganz sicher wären alle KI-Orakel sich einig, auch Nummer 6 wird wieder ein Bestseller. Man kann auch in die Höhe fallen, das ist der Titel. In den Vorgängern konnte man über Meyerhoffs Aufwachsen als Sohn eines Psychiatrieleiters lesen, über seine Zeit an der Highschool in Amerika, erste Schritte als Schauspieler. Und im letzten Teil ging es um Meyerhoffs Rückkehr ins Leben nach seinem Schlaganfall. Nun, der neue Meyerhoff, Teil 6, wie gesagt. Warum wird er von den Fans genauso geliebt werden wie die Vorgänger? Ganz klar, weil Meyerhoff einfach so großartig zwischen Komik und Tragik wechselt. Ein Buch, als würde man sich beim Zwiebelschneiden vor Lachen kaum halten können. Aber ganz genau weiß es Ulrich Sonnenschein, der Ihnen den neuen Roman von Joachim Meyerhoff jetzt vorstellt.
Will man von seinem Leben erzählen, muss man entweder ein großer Poet und Dichter sein, sprachlich etwas entstehen lassen, das in keiner Form so erlebbar wäre, oder man braucht ein aufregendes, von dramatischen Ereignissen durchzogenes Leben. In einer psychiatrischen Klinik aufzuwachsen, als Sohn des medizinischen Leiters, inmitten von mehr oder minder liebenswürdigen, in jedem Fall aber sonderbaren Gestalten, das ist großer Romanstoff. Reisen nach Amerika, die Sehnsucht nach Behausung, schicksalhafte Todes- oder Krankheitsfälle sowie die erste große Liebe sind es ebenfalls. Von all diesen Dingen erzählt Joachim Meyerhoff und doch verlässt er sich nicht darauf. Er bleibt immer bei einem beiläufigen Ton, der Selbstverständlichkeit suggeriert, wo wahrhaft Aufregung geherrscht haben muss.
Jedes meiner Organe schien maßlos enttäuscht von mir zu sein und genug von mir zu haben.
So beginnt er sein neues Buch. Man kann auch in die Höhe fallen, das zwar die Genrebezeichnung Roman trägt, sich aber liest wie ein Memoir, eine sprachliche Verarbeitung von Gewesenem und das mit den Nachwehen eines Schlaganfalls einsetzt.
So sehr ich mich auch bemühte, oft wurde ich eine mir völlig wesensfremde Gereiztheit nicht los. Dinge ärgerten mich, die mir früher in Wien vor dem Schlaganfall nicht einmal aufgefallen wären. Unordnung machte mich unverhältnismäßig nervös, ungemachte Betten ließen meine Unterlippe erzittern vor Empörung. Geräusche, welcher Art auch immer, Straßenlärm oder Kinderlärm, wurden mir schlagartig zu viel. Es war vorgekommen, dass ich durch eine neben mir plötzlich aufheulende Krankenwagensirene in Tränen ausgebrochen war.
Meyerhoff verlässt Berlin, die Stadt, die ihm nach dem Schlaganfall in Wien zur neuen Heimat werden sollte, und zieht sich zu seiner Mutter an die Ostsee zurück. Eine Art Privatsanatorium in mütterlicher Hand, nicht zu hart, aber auch nicht zu locker, soll ihn wieder in die Balance bringen und ihm auch über eine unerklärbare Schreibblockade hinweghelfen.
Tag für Tag schrieb ich, ohne zu wissen, wohin mich meine Erzählungen tragen würden. Es kam mir völlig absurd vor, nach einem Sujet zu suchen. Nie hatte ich das getan, immer hatte ich das geschrieben, was mir unter den Nägeln gebrannt hatte. Unter Literaturgattungen herrscht eine brutale Hierarchie. Es gibt Versepen, Gesänge und tausendseitige Gesellschaftsromane, die alles überdauern. Es gibt unsterbliche Dramen, deren Personal unverwüstlich durch die Zeiten schreitet. Und natürlich Lyrik, die dem Wort unsterblich einen tieferen Sinn verleiht. Aber dann gibt es eben auch die kleineren Formen, die keine allzu lange Lebensdauer haben. Eintagsfliegen aus Worten.
Es sind diese kleinen Geschichten, oft nicht mehr als Anekdoten, die Meyerhoff in seinen Text streut und deren Entstehen er wiederum mit anderen Worten beschreibt, als gäbe es zwei Ebenen des Textes, verschiedene Zeiten und Orte. Tatsächlich aber sind wir unmittelbar dabei, wie dieses Buch entsteht. Zumindest fühlt es sich so an. Hier wird nicht tiefenpsychologisch analysiert oder auf einer philosophischen Ebene reflektiert, sondern einfach nur erzählt. Mit dem Gestus des »Weißt du noch?« holt er Geschichten hervor, die er selbst erlebt, aber keineswegs heldenhaft gemeistert hat. Das beginnt bei einer Erzählung, die der kleine Joachim in der Grundschule mit dem Bleistift in ein Heft geschrieben hatte und endet bei einem Wutausbruch bei der Geburtstagsfeier seines Sohnes in Berlin. Doch die offene Art, wie Meyerhoff keinerlei Rücksicht auf sich selbst nimmt und den Erzähler oft in ausweglosen Situationen schildert, nimmt den Leser gefangen. Diese kleine Schulheftgeschichte zum Beispiel, als Faksimile im Buch abgedruckt, ist so voller Fehler, dass kaum ein orthografisch richtiges Wort übrig bleibt. Und dazu kommentiert der offensichtliche Legastheniker, dass er schon bei seinem eigenen Namen, Joachim Philipp Maria Meyerhoff, ins Straucheln kam und nicht wusste, ob Philipp mit 2L oder 2P zu schreiben sei. Tatsächlich hilft ihm die beruhigende Gegenwart der Mutter, das tägliche Schwimmen in der Ostsee oder im eigenen Teich, die Gartenarbeit, die nie aufzuhören scheint, und die Leichtigkeit des Seins, dem jede Verantwortlichkeit entzogen wurde. Den zweiten Band, »Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war?« über seine Kindheit in der Psychiatrie, hat Sonja Heiß erfolgreich verfilmt. Bei dem bildstarken Stoff lag das nahe. Joachim Meyerhoff, das wissen wir am Schluss dieses Buches, wird weiterschreiben. Auf eine weitere Verfilmung, die diese Schlussszene enthalten könnte, müssen wir hoffen.
Morgen fährst du? Ja. War so schön, dass du da warst. Mal richtig mit Zeit. Ja. Bist du zufrieden mit dem, was du geschrieben hast? Hm. Glaubst du, es wird ein Buch? Ich weiß es nicht, Mama. Ich würde ehrlich gesagt lieber doch nicht drin vorkommen. Na bravo.
Sunflowers in your face fascinate me. You love only the tallest trees. I come running down the hill, but you're fast, you're the winner. Long distance winner. Fire, you burn brightly in spite of yourself. I bring the water down to you, but you're too hot to touch.
where you're too hard to touch. Love somebody, save their soul, tie them to your heaven, risk their head. Love their lifestyle. If you feel it, don't try to change them. Face fascinate me. You go into the dusty pink day. I come calling on to you, but you run, you're the winner. Long distance winner. Love somebody, say their soul, tie them to your heaven.
Sie hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur und wenn Sie uns regelmäßig hören, dann wissen Sie, dass wir auch immer versuchen, besonders lesenswerte Bücher aus anderen Ländern in der Sendung vorzustellen. Das folgende stammt vom iranischen Autor Amir Hassan Cheheltan, einer der renommiertesten Autoren des Landes, aus dem ja schon seit Jahren fast nur noch düstere Nachrichten kommen. Cheheltan schreibt von der Vergangenheit und Gegenwart Irans, die Zeit des Schah und der Islamischen Revolution, Kriege und Krisentäter, Opfer und Mitläufer in allen Grautönen, meist im Mikrokosmos Familie. Seit bald 20 Jahren erscheinen seine Bücher aber nur noch im Ausland, auch das neue, Die Rose von Nishapur. Cornelia Zetsche hat es gelesen und mit Amir Hassan Cheheltan während seiner Europareise gesprochen.
In den 8 Jahren, die er und Nastaran zusammen waren, waren sie noch nie ernsthaft miteinander in Streit geraten. Man konnte sie zu den unkomplizierten Paaren zählen. Seit 1-2 Jahren aber fragt Mama Mali ständig, findet ihr nicht, dass es Zeit ist zu heiraten?
In the building that I live in and 20 families live in this building, we had 2 couples who live together without marriage.
Amir Hassan Cheheltan kennt 2 unverheiratete Paare im eigenen Haus. Das sei heute Realität in Teheran, dem Herzen Irans, sagt er. Auch 2 seiner Romanfiguren, der Schriftsteller Nadar und die junge Grafikdesignerin Nastaran, leben in sogenannter weißer Ehe.
Nastarans Gefühle waren echt. Nadar bewunderte ihre dezente Unverblümtheit und ihre Zivilcourage.
Aber dann kommt der attraktive, alle betörende Engländer David, benennt ihre Lebenslügen und die Dreiecksgeschichte driftet in die Katastrophe. Dieses Beziehungsdrama unterfüttert Cheheltan, der Homme de Lettres, mit philosophischen Gesprächen und historischen Lektionen. Im Zentrum Omar Khayyam, ein Dichter aus dem 11., 12. Jahrhundert. David verehrt Khayyam, den abtrünnigen Hedonisten, den Gegenspieler aller Glaubensverkäufer.
In his poetry, he is against the God. He is against everything. He cares only about this moment. I want to clear up something at the present.
Historie zur Klärung der Realität also. Khayyam lehnte alles ab, worauf die heutige Islamische Republik basiert, resümiert Amir Cheheltan. Wozu noch Selbstmordattentate, wenn es kein Paradies gibt? Wozu Wein und Musik im Diesseits verbieten, wenn kein Jenseits existiert, lässt er seine Figuren fragen, öffnet Diskussionsräume und zeigt die Gegenwart im Spiegel der Vergangenheit. Aus der persischen Literaturgeschichte zitiert er eine Fülle von Beispielen, auch zu Tabus wie Homosexualität. Europa sei prüde gewesen, sagt er, und lässt das Personal seines bildungstrunkenen Romans überall debattieren. Auf Märkten, beim opulenten Essen, im Theater, über Gott und die Welt, Orient und Okzident. Es wird eine Menge geredet und zugleich verhüllt.
This is my style in narration always, that I am not so direct.
Das menschliche Leben sei kompliziert. Manchmal rede man viel, um etwas zu verbergen, weiß Amir Hassan Cheheltan, Ende 60. Ein Schriftsteller von stilistischer Raffinesse, ein Meister von Innenräumen, der hinter Fassaden blickt, der mit Erwartungen spielt und immer wieder falsche Fährten legt. Nastaran heißt seine weibliche Hauptfigur. Sie kommt aus Nishapur wie Oma Khayyam und wie die echte Rose von Nishapur, die Blume, die im fernen England am Grab von Khayyams Übersetzer vertrocknete.
Eine Rose, nicht feuerrot, aber wunderbar duftend.
Amir Hassan Cheltan ist Iraner und Weltbürger. In der Zeit der Massenhinrichtungen in Iran Ende der 90er Jahre lebte er in Italien, später in Deutschland und den USA. Immer ging er nach Teheran zurück. Das Land sei sein Zuhause, die Stadt sein Arbeitszimmer, sagt er.
I am so connected to my home. My country is my home. The capital of my country is my study room.
Wo immer er in der Welt sei, er fühle sich wie ein Passagier, der auf den nächsten Zug warte, meint Cheltan. Auch diesmal wird er wieder aus Europa zurückkehren in die Islamische Republik. Er hält sich fern von politischen Organisationen, selbst dem Schriftstellerverband, in dem er einst aktiv war. Seit 40 Jahren publiziert er, seit 20 Jahren können seine Bücher nur im Ausland erscheinen. Aber er schreibt in Romanen und deutschsprachigen Zeitungen erstaunlich deutlich über Korruption, Inflation, Frauen, den offenen und stillen Protest. Aber nichts davon gibt es auf Persisch.
In fact, after the Mahsa movement, maybe the government was even more strict. So many life was lost during this movement. Many eyes were blinded in the streets.
Zu Beginn der Jina Mahsa Amini-Bewegung sei das Regime rigider gewesen. So viele verlorene Leben beim Protest in den Straßen, erschossen oder geblendet. Aber die Bewegung gehe weiter. Immer mehr junge Frauen zeigten sich öffentlich ohne Hijab, sagt Cheltan.
You see many girls in public places without hijab.
Irans neuer Präsident Masoud Pezeshkian, ein Reformer im Amt, schien ein Zeichen. Als hätte das Regierungssystem der Mullahs verstanden, dass der rigide Kurs eine Sackgasse, ein Weg des Todes gewesen wäre. Aber die Hinrichtung eines Deutschen wäre ein fataler Fehler gewesen. Den Preis zahlten am Ende wieder die Iraner, sagt Cheltan. Die Reformer sind eliminiert, aber die Mittelschicht verweigert sich. Nur 15% der Bürger Teherans gingen zur Wahl. Die Menschen lebten in eigenen Welten, hinter den Wohnungstüren meist liberaler. Iraner hätten 3-4 Gesichter, sagt er. Und mit dem Krieg in Nahost wolle die Mehrheit nur noch Iran first. Keine Einmischung im Libanon oder in Palästina. Für Nastaran, die Rose von Nishapur im Roman, gibt es kein glückliches Ende. Aber wo es keine Hoffnung gäbe, sagt Amir Hassan Cheltan, müssten wir sie schaffen. Ost und West seien heute ein Dorf und Literatur immer eine Hilfe. Sie sei alles in der Welt.
Always literature is helpful. Literature is everything in the world.
Ja, Literatur ist alles. Cornelia Zetsche über Amir Hassan Cheltan und die Rose von Nishapur, ins Deutsche übersetzt von Jutta Himmelreich, und erschienen ist das Buch bei C.H. Beck.
You know how to treat your man, Lola, my love. You do everything a woman can. When he comes home, there's one thing on his mind. It's you who knows just what he's looking for. And in the morning after, he'll say, Lola, you sure.
Viermal hat sie versucht, sich das Leben zu nehmen, zuletzt leider mit Erfolg. Die dänische Schriftstellerin Tove Ditlevsen. 1976 starb sie, war da noch keine 60 Jahre alt. In Dänemark war sie schon zu Lebzeiten erfolgreich. Bei uns in Deutschland wurde Tove Ditlevsen erst vor wenigen Jahren wiederentdeckt. Vor allem ihre autofiktionale Kopenhagen-Trilogie, in der sie ihre Kindheit, Jugend und auch ihre Abhängigkeit verarbeitet. Diese Bücher haben eine große Fangemeinde. Jetzt erscheint wieder ein Buch von Tove Ditlevsen, Wilhelms Zimmer heißt es, und wurde, wie auch schon die Kopenhagen-Trilogie und weitere Werke, übersetzt von Ursel Allenstein. Mit ihr konnte ich telefonieren und habe sie erstmal gefragt, um welches Zimmer es sich beim titelgebenden Wilhelmszimmer denn eigentlich handelt.
Also es ist ein konkretes und ein symbolisches Zimmer, würde ich sagen. Diese Wohnung, in der die Hauptfigur wohnt, Lise Mundus, könnte man vielleicht so ein bisschen symbolisch als ihr Leben bezeichnen. Sie durchschreitet sozusagen mehrere Zimmer auf dem Weg ihres Lebens und Wilhelm ist ihr letzter Ehemann. Und als Wilhelms Zimmer dann eines Tages leer ist, verabschiedet sie sich auch von der Bühne des Lebens, weil dieser Mann so eine wahnsinnig große Bedeutung für sie hat.
Schon wenn man ihn dabei jetzt zuhört, dann ahnt man auch wieder keine leichte Kost, dieses Buch. Es geht da um die schwierige Hassliebe zwischen der Erzählerin Lise Mundus, die Sie eben schon erwähnt haben, und ihrem Ehemann Wilhelm, der ist Zeitungsredakteur. Warum machen diese beiden Protagonisten sich quer durch dieses Buch das Leben so zur Hölle?
Es geht wirklich um Leben und Tod in dieser Ehe, würde ich sagen, wie auch im ganzen Roman. Und die beiden sind sehr eigene Persönlichkeiten. Lise Mundus ist eine erfolgreiche und berühmte Schriftstellerin, die beim Schreiben wirklich alles von sich gibt und dadurch aber auch ziemlich verletzlich ist. Und Wilhelm wiederum bewundert seine Frau eigentlich, aber ja, er weiß, dass sie was hat, was er nicht hat, nämlich Talent und so einen unbedingten Willen zum Schreiben. Und er leidet auch unter ziemlichen Minderwertigkeitskomplexen und beneidet sie mit einer ziemlichen Inbrunst, die an Hass grenzt oder ja eigentlich auch in Hass umschlägt. Und diese beiden können nicht miteinander leben, aber sie können auch nicht ohne einander leben. Wilhelm schreibt auch mal in seinem Tagebuch, dass Lise die einzige Frau wäre, für die er sterben würde, und Lise wiederum, die legt das Datum ihres selbstbestimmten Todes auch im Voraus auf den Tag fest.
Das zieht sich quer durchs Buch. Man kann dieses Buch ja wirklich wie so eine Ankündigung des Selbstmordes sowohl der Erzählerin Lise Mundus als auch letztendlich von Tove Ditlevsen selbst verstehen. Tove Ditlevsen ist bekannt dafür, dass ihre Bücher allesamt autobiografisch sind und sie ihr eigenes Leben da verarbeitet. Das tut sie ja auch hier wieder ganz deutlich in Wilhelms Zimmer, richtig?
Ja, also sie war wirklich eine Vorreiterin des autofiktionalen Erzählens und damit war sie ja ihrer Zeit total weit voraus. Dieses Buch ist aber nochmal ein Sonderfall. Also die Ehe, die hier geschildert wird, die ist tatsächlich von Tove Ditlevsens eigener Ehe inspiriert zu ihrem letzten Mann, Viktor Andreasen. Und es gibt ziemlich viele Parallelen zu ihrem Leben. Aber spannend ist eigentlich, wie sie das hier miteinander verwebt und wie das ständig miteinander korrespondiert.
Was waren denn die größten Herausforderungen beim Übersetzen? Mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel die Erzählperspektive dauernd wechselt. Und das fand ich auch gar nicht so leicht zu lesen, ehrlich gesagt.
Ja, das war auch nicht leicht zu übersetzen. Ich glaube, das war die schwierigste aller Ditlevsen-Übersetzungen für mich. Also man kann sagen, sie hat versucht, nochmal alles zu geben. Und das war ihr eigentlich bewusst, dass dieses Buch ihr literarisches Vermächtnis ist. Und dementsprechend gibt es auch sehr kühne Sätze und Bilder. Und es gibt einen ständigen Wechsel zwischen der Ich-Erzählerin, die eigentlich so ein alter Ego von Tove Ditlevsen ist, und Lise Mundus, die auch ein alter Ego ist. Und das wechselt oft in einen und denselben Satz. Und auch der Ton und die ganzen Stilebenen, die wechseln oft sehr.
Frau Allenstein, als ich Sie angeschrieben habe und um das Interview gebeten habe zu dem Buch Wilhelms Zimmer, da haben Sie erst geantwortet, da hatten Sie gerade ganz wenig Zeit und waren so ein bisschen abwehrend. Aber dann war klar, es geht um Tove Ditlevsen, und da haben Sie sofort zugesagt, weil Ihnen diese Autorin so sehr am Herzen liegt. Warum? Was fasziniert Sie so?
Ja, sie ist meine wichtigste Autorin, Und sie ist auch eine Ikone der dänischen Literatur. Sie hat Generationen von Leserinnen geprägt. Und ich finde, sie ist aber auch heute noch so wahnsinnig modern, 50 Jahre später. Und wie sie über weibliches Leben und Leiden schreibt, das hat immer noch eine große Aktualität. Und sie ist ebenso unglaublich kompromisslos. Und in dieser Radikalität, dass sie wirklich immer alles von sich gibt, finde ich sie ziemlich einzigartig. Und ja, vielleicht empfinde ich auch immer eine gewisse Verantwortung für meine Autorin. Und in diesem Fall kann sie ja nicht mehr selbst für sich sprechen. Und dann wage ich mich für Tove Ditlevsen gerne mal aus meiner Übersetzerhöhle und hinter dem vollen Schreibtisch hervor.
Und dafür möchte ich Ihnen herzlich danken, Frau Allenstein. Ursel Allenstein, die Übersetzerin von Tove Ditlevsen, die hat schon einige Bücher von Tove Ditlevsen übersetzt und jetzt gerade erscheint Wilhelms Zimmer. Vielen Dank, Frau Allenstein, für dieses Gespräch.
Danke Ihnen. Well, I got nothing but time, no time for living. I've been everywhere, but it's all the same. I just need somebody that I can lean on. Nobody wants to keep you when you're in love with the game. But you know that I can't let go. And there ain't nothing left to show. Got the feeling I can't say no. Can't say no. Without a leg to stand on. There's so many fine people. Time, no time for living. I used to be somebody, but that was so long ago. Look around, but you won't see me. Just a picture of what I used to be. There ain't nothing to set me free. But you know that I can't let go, and there ain't nothing left to show. Got the feeling I can't say no without a leg to stand on.
Als in Portugal nach der Nelkenrevolution 1974 ein halbes Jahrhundert Diktatur zu Ende ging, erlebte die von der Zensur befreite Literatur eine Blütezeit. Viele Autorinnen und Autoren wurden weltweit bekannt, auch Antonio Lobo Antunes. Noch in den 1990er Jahren konnte man Antunes in der Lissabonner Nervenklinik antreffen, in der er lange Psychiater und Chefarzt war. Außerdem ist er einer der bedeutendsten Gegenwartsautoren des Landes, wurde für den Nobelpreis gehandelt. Antunes ist mittlerweile 82 Jahre alt. Jetzt erscheint sein neuer Roman, wieder übersetzt von Maralde Meyer-Minnemann, der Titel Am anderen Ufer des Meeres. Und wieder geht es zurück in die Vergangenheit Portugals.
Es ist alles lange her, was den Menschen, die in diesem Roman ihr Innerstes ausbreiten, durch den Kopf geht. Und doch ist es für sie noch immer präsent wie eine nie vergehende Gegenwart. So lebte die Frau, die an ihre Jugend zurückdenkt, einst als Tochter eines Plantagenbesitzers in Angola, als das Land noch eine portugiesische Kolonie war. Trotzdem ist das Mädchen, das sie einmal war, in ihr noch immer so lebendig wie ein zweites Ich, von dessen Empfindungen nichts verloren gegangen ist, wenn sie zurückblickt.
Obwohl ich vor vielen Jahren weggegangen bin, habe ich die Orte, die ich bewohnt habe, nie verlassen. Oder aber sie sind es, die mich immer begleiten. Ich höre den Mispelbaum, höre das Pfeifen der Gräser. Domingas Warnung: Vorsicht der Wind, Menina, Vorsicht der Wind.
In Wirklichkeit befindet sich die Frau nicht mehr in Afrika, genauso wenig wie die beiden anderen Protagonisten des neuen Romans von Antonio Lobo Antunes. Die beiden anderen, das sind ein ehemaliger Offizier der portugiesischen Kolonialtruppen und ein Beamter der Kolonialverwaltung. Alle drei sind längst wieder in Portugal, am anderen Ufer des Meeres, wie es im Romantitel heißt, nur dass die beiden Ufer in ihren Erinnerungen immer wieder miteinander verschwimmen. Bis zur sogenannten Nelkenrevolution von 1974 war Portugal eine katholisch-autoritäre Diktatur. Seit den 1960er Jahren verrannte sich das Regime in lange, qualvolle und hoffnungslose Kriege um den Erhalt seiner afrikanischen Kolonien. Diese Gewaltgeschichte hat Antunes in seinem Erzählwerk schon oft thematisiert und auch in seinem neuen Roman bilden zwei Schlüsselereignisse dieser Zeit den historischen Hintergrund. Das eine ist der brutal niedergeschlagene Landarbeiterstreik in einer angolanischen Baumwollplantage. Das andere ist der dadurch ausgelöste Befreiungskrieg gegen die portugiesische Herrschaft. In der Erinnerung der Romanfiguren sind diese historischen Vorgänge nicht als Abfolge von Ereignissen, sondern als Gefühlsgeschichte präsent. Da verdichten sich Stolz und Niederlagen, Beschämungen, Verluste und Verklärungen zu einem oft ununterscheidbaren Knäuel von Empfindungen. Ohne Übergang wechselt der Erinnerungsmonolog des Offiziers von der Schilderung sexueller Anzüglichkeiten zum angeberischen Bericht über die Vorbereitung eines Gemetzels.
Die Lastwagen fuhren in Kela ein. Ich gab den Soldaten den Befehl, in Schussposition auszusteigen. Die Offiziere und die höheren Dienstgrade vorn in einer Art Halbmond vor dem Hüttendorf. Ich ließ die Bazooka zu mir bringen, seitlich davon zwei Maschinengewehre, während zwei Flugzeuge über den Bäumen auftauchten.
Im Wechsel der Romankapitel reden die drei Protagonisten weder miteinander noch zu irgendjemand sonst. Sie reden vor sich hin, gleichsam ins Leere. Ein perfektes Bild der Einsamkeit. Im Bewusstseins- und Redestrom ihrer Monologe vermischen sich einschneidende und alltägliche Momente ihres Lebens, Vergangenheit und Gegenwart unablässig. Vorgefunden hat Antunes diese komplexen, emotional geprägten Erzählmuster in seiner viele Jahre ausgeübten Praxis als Psychiater. Seine Figuren beherrschen nicht den Stoff ihres Lebens, sondern werden von ihm beherrscht. Sie sind ihm ausgeliefert. Dieses Erzählverfahren hat Antunes zu höchster Kunst entwickelt. Unverkennbar wird das selbstversunkene Monologisieren dieser Menschen angetrieben von Verletzungen und Verlusten, aber auch von schal gewordenen Triumphen. Die Grundmelodie des Ganzen wird von Melancholie bestimmt. Die Tochter des Plantagenbesitzers ergibt sich dem Zauber ihrer Erinnerungen, weil ihr Leben nie wieder so wurde wie einst in Afrika. Für den Offizier bilden seine militärischen Heldentaten, deren verbrecherischen Anteil er verdrängt, den Höhepunkt seines Lebens. Der Staatsbeamte kann sich nicht lösen von den Resten seines früheren, privilegierten kolonialen Daseins, weil ihm das portugiesische Mutterland fremd geworden ist.
Wozu mich auf ein Schiff zurück zum anderen Ufer des Meeres begeben, wo ich dort schon niemanden mehr kenne? Denn nach so vielen Jahren ist Lissabon natürlich anders. Häuser und Straßen, keine Ahnung, wie sie jetzt aussehen, Leute auf den Fußwegen oder besser gesagt Fremde, die mich nicht beachten.
Antunes-portugiesische Passionsgeschichten handeln von der Gefangenschaft des Menschen in der erdrückenden Ordnung der Dinge, wie er einen seiner früheren Romane nannte, das heißt in der Ordnung ihrer seelischen Prägungen, ihrer sozialen Stellung und der historischen Verhältnisse. Mit unerbittlicher Konsequenz hat Antunes die Erzähltechnik des Bewusstseinsstroms weiterentwickelt, zu einem Medium nationaler Befindlichkeiten und Traumata, die sich aber über Portugal hinaus ebenso gut auf die menschliche Existenz überhaupt beziehen lassen. Den Nobelpreis hat er bislang nicht bekommen, aber die Anerkennung für sein großartiges Werk, für das auch dieser neue Roman stehen kann, ist ihm gewiss.
Eberhard Falke über Antonio Lobo Antunes neuen Roman Am anderen Ufer des Meeres. Der ist bei Luchterhand erschienen.
Baby, baby, don't treat me so bad. I'm the best one that you've ever had.
You wanna leave now and find a new start. It's gonna kill me if you break my heart. Oh, don't you let me down again. Treat me this way. I'm gonna make it again someday. There's just one thing I'd like you to know. I got no more to lose if you go. Oh, don't you let me down again. So bad, I'm the best one that you've ever had. You wanna leave now and find a new start. It's gonna kill me if you break my heart.
Don't Let Me Down Again von Cunningham Bird, dem Album, das uns heute hier durch die Lesenswert-Magazin-Ausgabe führt. Und der letzte Roman dieser Sendung heute ist eigentlich gar kein Roman, aber auch kein Sachbuch, irgendwo dazwischen. Eine Kollegin im Deutschlandfunk hat das Buch Rechercheroman genannt. Ich finde, das passt ganz gut. Es geht um das Debüt von Clemens Böckmann. Was du kriegen kannst, heißt es. Darin geht es um Uta, eine Frau, die in der DDR als Sexarbeiterin und als Spionin für die Stasi gearbeitet hat. Für sein Buch hat Clemens Böckmann sehr viel recherchiert, Rechercheroman also. Er zitiert aus Stasi-Berichten, Verträgen und anderen Quellen, aber er lässt gleichzeitig auch Uta selbst zu Wort kommen. Nicht einfach zu lesen, sagt mein Kollege Christoph Schröder, aber trotzdem sehr lesenswert. Warum er das so sieht, erfahren Sie jetzt. Christoph Schröder stellt Ihnen, was du kriegen kannst, von Clemens Böckmann vor.
Der Ursprung dieses Buches ist eine zufällige Begegnung in einer Leipziger Kneipe. So behauptet es jedenfalls der Ich-Erzähler in Clemens Böckmanns Was du kriegen kannst.
Es ist Zufall, dass Uta und ich uns kennengelernt haben. Eine Freundin von mir war im Rahmen ihrer Forschung in Leipzig an einem Abend müde in eine Bar gegangen. An einem der Tische saß eine ältere Frau. Sie kamen ins Gespräch. Über 4 Stunden erzählte Uta Einzelheiten aus ihrem Leben. Am nächsten Morgen rief die Freundin mich an, war verwirrt und überfordert und gleichzeitig eingenommen von einer Person, die sich ihr fast hemmungslos offenbart hatte.
Diese Frau aus der Bar ist Uta Lothner, die durchaus widersprüchliche Heldin des Romans. Sie arbeitet in den frühen 1970er Jahren als Möbelverkäuferin in ihrer Heimatstadt Zwickau. Uta sieht gut aus, ist erlebnishungrig und Männerbekanntschaften nicht abgeneigt. Kurz eine ganz normale junge Frau, die in einem ganz und gar unnormalen, wenn auch grundspießigen Staat aufwächst. Im Jahr 1971 wirbt die Staatssicherheit Uta an, um rund um die internationalen Leipziger Messen Geschäftsleute und Besucher aus dem Westen auszuspionieren. Das funktioniert natürlich am besten, indem man mit ihnen schläft. Uta wird zur Sexarbeiterin und Agentin, die regelmäßig Berichte an ihre Kontaktleute abliefert, zugleich aber selbst immer unter Beobachtung steht. Clemens Böckmann beleuchtet Utas Biografie aus unterschiedlichen Erzählperspektiven. Sein Ich-Erzähler zeigt die Uta der Gegenwart als prekäre Alkoholikerin. Uta selbst erzählt im umgangssprachlichen Jargon aus ihrem Leben. Und große Teile des Romans schließlich bestehen aus Aktenvermerken des Ministeriums für Staatssicherheit.
In ihrer Begleitung befindet sich meistens die Verkäuferin aus der Konsumgenossenschaft Zwickau, schwarzer Balken, wohnhaft in Zwickau, Schwarzer Balken, sowie auch oftmals die Verkäuferin vom Warenhaus Schwarzer Balken aus Schneeberg, Schwarzer Balken, wohnhaft in Schwarzer Balken. Alle genannten werden als männertoll eingeschätzt. Seit dem 30.01.1972 ist die oben genannte Mitglied der SED. Gesellschaftliche Funktionen übt sie keine aus. Ansonsten kann gesagt werden, dass es sich bei der oben genannten um eine attraktive Erscheinung handelt, die auch stets mit der neuesten Mode gekleidet ist.
Was du kriegen kannst, ist ein komplexer, anspruchsvoll zu lesender Roman, eine Collage aus unterschiedlichen Textgattungen. Die Fülle an Informationen, die hier aus verschiedenen Quellen zusammengetragen wird, dient im Grunde einem einzigen Zweck, zu zeigen, dass es keine gesicherten Informationen gibt. Uta ist eine ambivalent gezeichnete Figur. Ist sie Täterin oder Opfer? Clemens Böckmann ist subtil genug, die Antwort auf diese Frage in der Schwebe zu halten. Er zeigt, wie man in die Maschinerie des Spitzelapparates hineingeraten kann. Er führt vor, wie ein Individuum komplett hinter einer Sprache verschwindet, die auf bloße Funktionalität ausgerichtet ist und in ihrer bürokratischen Verschraubtheit nahezu unlesbar ist. Uta ist in diesem Roman beobachtetes Objekt und sprechendes Subjekt zugleich. Doch beide Perspektiven ergeben kein abgerundetes Bild, sondern stecken voller Widersprüche. Genau darin liegt die historische Wahrhaftigkeit dieses Romans. Zugleich transportiert Böckmann die Gerüche, Geräusche, Milieus des nach Abgasen, Zigaretten und Schnaps riechenden, muffigen Alltags eines sich selbst als progressiv verstehenden Staates auf verblüffende Weise. Die Ambivalenz zwischen Utas Unschuld und Täterschaft kommt auch in kleinen Szenen zum Vorschein, beispielsweise wenn die junge Uta in ihrer Wohnung ihren Vater empfängt.
Irgendwann später hat er mich mal besucht und da hat er eine Einladung von der persischen Botschaft gesehen. Da hat er Augen gemacht. Meine Tochter beim Empfang in der persischen Botschaft. Da habe ich ihm alles erzählt. Also nicht das mit dem Sex, aber dass ich da für die Stasi hingehe, in deren Auftrag und dass ich schon seit 4 Jahren für die arbeite. Da war er stolz. Damit hatte er nicht gerechnet.
Clemens Böckmann, so kann man nachlesen, hat für seinen Roman ausgiebig recherchiert. Es gab schon einige durchaus gelungene Versuche, den Staatssicherheitsapparat der untergegangenen DDR in Literatur zu fassen, Wolfgang Hilbig mit seinem grandiosen Roman »Ich« zum Beispiel. Aber in den vergangenen Jahren hat sich nun eine neue, junge Generation von Autorinnen und Autoren herausgebildet, die sich dem Leben in der DDR nicht aus eigener Erinnerung, sondern aus der Sicht der Nachgeborenen nähert. Der 1988 geborene Clemens Böckmann gehört zu diesen neuen Stimmen und bekommt nun für sein vielschichtiges, komplexes Debüt »Was du kriegen kannst« den Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung, verdientermaßen. Was genau in diesem Buch erfunden und was in Archiven entdeckt wurde, bleibt bewusst unklar. Wer Uta Lotner tatsächlich war, weiß man nach der Lektüre nicht und soll es auch nicht wissen. Aber wie kann man einer solchen versehrten Existenz mit all ihren Brüchen, die bis in die Gegenwart hineinreichen, gerecht werden? Die Antwort auf diese Frage ist dieses Buch, in dem man von ihr erzählt.
Christoph Schröder über »Was du kriegen kannst« von Clemens Böckmann. Und der bekommt den Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung ganz offiziell überreicht am 28. November im Frankfurter Literaturhaus. Das Lesenswert-Magazin geht zu Ende. Alle Bücher übrigens gelesen und eingeschätzt von menschlichen Intelligenzen, komplett KI-frei. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch unser Programm nach den Nachrichten ans Herz legen. Da geht es um sprechende Computer in Hörspiel und Film, eine Science-Fiction-Retro-Revue. Also ich finde schon, um herauszufinden, was damit genau gemeint ist, muss man einfach dranbleiben hier bei SWR Kultur. Ich sag danke fürs Zuhören. Theresa Hübner mein Name. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und natürlich viel Spaß beim Lesen. Races are run.